Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Da sind wir zurück mit einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Herzlich willkommen an alle, die jetzt am Äther sitzen, sage ich mal. Und am Mikrofon sitzen heute ich, Carsten Kellermann. Und nach langer Zeit mal wieder in dieser Konstellation, Yannick Sorgatz. Hallo Yannick.
Hallo Carsten.
Ja, wir sprechen über Fußball. Tatsächlich, in diesem Fall darf man das mal mit Fug und Recht behaupten, über ein 4:1 von Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen, gegen einen Gegner, gegen den es schon öfter Spektakel gegeben hat im Borussia-Park. Und auch dieses Mal, Yannick, fand ich, war es natürlich vor allem in der ersten Halbzeit ein richtig gutes, unterhaltsames und schönes Fußballspiel, das gerade auch seitens der Gladbacher Spaß gemacht hat.
Ja, vor allen Dingen war es ein Start nach Maß und ein in dieser Saison ungewöhnlicher, denn bislang war Borussia ja eine Mannschaft, die sehr freundlich war, Leuten gegenüber, die zu spät losfahren, die gerne mal im Stau stehen, die irgendwie an der Bierbude sich verquatschen oder so, weil man zumindest keine Gladbach-Tore verpasst hat. Aber jetzt gab es direkt zwei in der ersten Viertelstunde, nur eins davon wurde offiziell von einem Gladbacher erzielt. Ich finde, man könnte es auch fast andersrum.
Ja,
es war immer ein bisschen Bremer beteiligt. Ja, Carsten, und beide Tore hatten gemein, dass sie eingeleitet wurden von Bremer Abspielfehlern und einem guten Gladbacher draufgehen und nachsetzen.
Genau, das war, glaube ich, signifikant für diese erste Halbzeit, dass die Gladbacher dieses Spiel, was ja oft mit ihnen getrieben wird, wenn man da an Mainz beispielsweise denkt, dass man eben da den Gegner unter Druck setzt und dann zu Fehlern zwingt. Nun waren das jetzt sicherlich auch Fehler, die nicht nur erzwungen, sondern auch aus Unkonzentriertheiten heraus resultierten. Aber das Entscheidende ist ja, dass man aus diesen Fehlern als Gladbach dann etwas Effektives gemacht hat. Und das lag ja immer so ein bisschen auch als Problem in der Luft, dass wenn dann eben sich Chancen geboten haben, dass die Effektivität fehlte. Jetzt wurden eben zwei Tore gemacht. Und innerhalb von wenigen Minuten eine 2:0-Führung herausgeschossen. Und ich glaube, Tim Kleindienst, der ja nun wieder federführend an den meisten Gladbacher Toren beteiligt war, hat danach auch gesagt, dass das einfach ganz, ganz wichtig war, einfach mal nachzulegen. Und auch gerade dann das dritte Tor vor der Pause, ein klassisches Kontertor. Auch das sah man zuletzt im Pokal noch umgekehrt. Da waren es dann die Frankfurter, die Gladbacher so nach vom eigenen Strafraum weg dann ausgekontert haben. Frank Honorat vollstreckte und das war das erste Tor, du hast es schon gesagt, bei dem es keinen Zweifel gab, wer jetzt den Ball da ins Tor geschossen hat. Ja, aber dieser Doppelpack, Yannick, das hat schon gezeigt, finde ich, dass die Gladbacher sich so ein bisschen Frust und vielleicht auch Beklemmung von der Seele geschossen haben in dem Moment.
Ja, das ist, glaube ich, für alle befreiend nach dieser Woche. Ich meine, wir wollen jetzt nicht das gesamte Pokalspiel aufdröseln, aber das fand im Podcast ja noch nicht statt. Da hast du mit Hanna den Vorbericht gemacht. Aber nochmal natürlich zur Ausgangslage. Die war ja so, es war mal wieder Druck auf dem sogenannten Kessel auf etwas andere Art als zuvor, weil das hatten wir eigentlich auch so formuliert, dass man dachte, naja, so, also natürlich kann man im Pokal was verlieren, nämlich man scheidet aus und ist raus. Aber es war ja per se jetzt erstmal relativ normal, bei Eintracht Frankfurt auszuscheiden. Ne? Anders als in Vorjahren gegen unterklassige Teams oder gar zwei Klassen dazwischen gegen Saarbrücken. Naja, und man hat es eben trotzdem geschafft, die niedrigen Erwartungen zu unterbieten, weil man eben 75 Minuten in Überzahl war und nicht nur wenig draus gemacht hat, sondern eben auch die von dir besagten Tore noch kassiert hat. Ja, genau, und dementsprechend ist so ein Start natürlich dann ein gutes Statement gegen Werder, weil es auch eben auf diese Art und Weise zustande kam, gar nicht mal groß rauskombiniert, sondern natürlich dann gerade beim 1-0 Kleindienst, der einfach dazwischen geht, der sein Bein dazwischen hat. Ich finde es ja bei ihm immer bemerkenswert, dass er jetzt auch gar nicht so wild und plump anläuft, sondern eigentlich in der Szene jetzt auch gar nicht erstmal Druck ausübt, aber dann so blitzschnell in so einen Modus schaltet und schon hat er den Ball, legt dann auch rüber zu Alassane Plea, dessen Versuch abgefälscht wird ins Tor. Also das war für mich irgendwie auch so ein halbes Eigentor, aber es wurde dann Plea zugeschrieben. Naja, und beim zweiten setzen dann alle nach. Da probiert es ja Robin Hack, der den Ball in den Fuß gespielt bekommt von Werders Torwart etc. mit einem Schuss, der zur Eckfahne geht, aber dann gibt's halt keinen Abstoß oder Einwurf Werder, sondern Franck Honorat sprintet dahin, holt sich das Ding, nimmt den Kopf hoch und spielt dann eine maßgenaue Flanke auf Tim Kleindienst, der mit Hilfe des, ja was ist es denn, Bein-Hinterteil von Marco Friedl den Ball ins Tor bringt, offiziell ein Eigentor, aber eben großer Anteil von dem Kleindienst, aber eben auch von allen anderen da in der Reihe. Und das genügt ja eben auch manchmal, wenn da alle koordiniert auch mal draufgehen, den Gegner zustellen, ihn nicht in Ruhe aufbauen lassen, sondern direkt wichtige Signale aussenden. Ja, und das war dann ein sehr deutliches, nämlich ein 2:0. Und du hast auch schon gesagt, dann eben vor der Pause nachzulegen. Denn wir wissen ja, Borussia Mönchengladbach 2:0 zur Pause. Ein Anschlusstreffer kurz danach, weil natürlich der Gegner auch mal ein bisschen am Spiel teilnehmen will. Dreimal Wechsel zur Pause und es brennt schon wieder. Aber das hat man wirklich sehr gut verhindert mit diesem Tor kurz vor der Pause.
Genau, und ich glaube, eins, was du gesagt hast, dieser Sprint von Franck Honorat nach dem verunglückten Torschussversuch vom Hack, einfach im Spiel drin bleiben, einfach dann auch auf Geschwindigkeit umzuschalten. Das sind ja genau die Dinge, die dem Gladbacher Spiel abgegangen sind, zum Beispiel in Frankfurt, dass man es einfach geschafft hat, aus Situationen heraus Fahrt aufzunehmen, wirklich Speed in das Ganze reinzubringen. Und das zeigt ja immer wieder, das zeigt sich gegen Gladbach, das zeigt sich für Gladbach, das zeigt sich auch in anderen Spielen, wenn es eine Mannschaft schafft, wirklich aus Situationen, entweder selbst kreierten oder eben auch Fehlersituationen des Gegners, aktiv etwas zu machen. Und das ist ja das, was mit aktivem Fußball dann am Ende auch gemeint ist, das Richtige im richtigen Moment zu tun. Kleindienst hat dafür ein unglaubliches Näschen, das muss man sagen. Und er ist ja dann, und auch das sind Dinge, die beim Gegner scheinbar ja so langsam ankommen, wenn der da steht, ist er eine Art Erscheinung. Und ich glaube schon, dass der ein oder andere dann schon drüber nachdenkt, wie komme ich jetzt an dem vorbei. Das sind ja dann auch Dinge, die genau wie beim Harry Kane, da weiß jeder, wenn der am Ball ist, liegt der Ball zu 75% im Tor. Und Kleindienst hat ja inzwischen auch schon so ein bisschen so einen Ruf, dass wenn er irgendwas macht, dass das dann auch gut läuft.
Aura,
ja, wahrscheinlich, genau. So, und dieses sich zu erarbeiten, das ist genau das, was man dann eben schafft. Aber nochmal, vor allem auch in den Situationen drin bleiben, wie es so schön heißt, im Spiel bleiben. Und das hat Franck Honorat da in der Szene dann auch gemacht. Etwas geht schief, der Schuss von Hack geht halt irgendwo hin. Aber dann daraus noch was zu machen und den Gegner dann auch darin zu überrumpeln, weil eben er vielleicht nicht so in der Szene drin bleibt. Wir kennen das ja, Nick, aus Gladbacher Sicht auch schon oft gesehen. Und dadurch hat dieses Spiel eine Dynamik bekommen. Und diese Dynamik haben die Gladbacher mitgenommen. Und in der zweiten Halbzeit kann man auf jeden Fall sagen, hat dann die andere Seite gut funktioniert. Die andere Seite von Borussia Mönchengladbach, angefangen bei Moritz Nikolas, der zwischen der 47. und 59. Minute 3-4 wirklich gute Paraden gezeigt hat, teilweise auch spektakuläre Paraden. Und dafür gesorgt hat, dass die Gladbacher einfach am Ende noch das 4:0 machen konnten und nicht unter Druck geraten sind, weil jeder weiß inzwischen, dass der Fußball und 2:0, ja sogar 3:0 Führungen keine Garantie sind.
Ja, Werder Bremen hat sogar ein 0:3 schon gedreht, in Überzahl jedoch, und 4:3 in Hoffenheim gewonnen, aber da waren sie jetzt weit von entfernt, waren deutlich besser drin dann nach der Pause. Es gab, wie gesagt, auch diesen Dreifachwechsel, aber so richtig, ja, haben sie halt keinen Fuß mehr in die Tür bekommen, so ganz langsam. Und das ist ja auch so ein Ding, was man über die Bundesliga sagen kann, genau das muss man halt verhindern, den Gegner dran schnuppern zu lassen, Lunte riechen zu lassen. Wenn das nicht passiert, dann kann man das Ding auch ganz gut nach Hause bringen. Und du hast gesagt, das ist dann auch über die Defensive geschehen, mit so ein paar, ja, fast schon heimlichen Helden. Marvin Friedrich, muss man ja sagen, macht jetzt Nico Elvedi nicht vergessen. Das wäre jetzt zu viel gesagt. Nico Elvedi war ja eigentlich auch ganz ordentlich drin in der Saison. Jetzt ist er eine Weile schon verletzt, aber Marvin Friedrich vertritt ihn wirklich sehr ordentlich, zuverlässig vor allen Dingen, macht keine großen Böcke. Das ist ja auch immer so ein Ding, einfach die Fehlervermeidung. Man muss ja gar nicht immer irgendwas Grandioses hinstellen, sondern einfach vielleicht nicht etwas explizit wirklich Schlechtes auf die Beine stellen. Dann reicht das schon, das hat er gemacht. Und einen, den ich da jetzt auch noch lobend hervorheben würde, ist sozusagen ein Verbindungsspieler zwischen Offensive und Defensive, weil er nämlich sowohl mit als auch gegen den Ball was auf die Beine stellt. Und das ist Rocco Reitz, finde ich, der auch an Tagen, in denen es kollektiv in Gladbach funktioniert, das immer so ein bisschen verkörpert, weil er so diese ganzen Zutaten dieser Borussia mitbringt, die natürlich auch was Fußball spielen will, die aber auch gerne gallig gegen den Ball sein will, was ihr alles ab und zu und immer öfter nicht gelingt. Aber er, finde ich, verkörpert das sehr deutlich. Ich habe es in den letzten Wochen mit Thomas auch schon mal gesagt, dass ich gar nicht so richtig verstehen konnte, warum er sich so hart jetzt seinen Stammplatz erkämpfen musste nach dieser Saison und nach dem, was er jetzt auch eigentlich in der Regel bringt, wenn er spielt. Und ja, für mich von ihm auch wieder ein ganz klares Signal, dass, wenn er fit ist, was er in Frankfurt nicht war, deswegen war er nicht dabei, Rocco Reitz in die Startelf gehört.
Ja, ich denke, das zeichnet sich ab. Und was bei Rocco Reitz halt wirklich sehr auffällig war gegen Bremen, ich fand auch, dass er im Grunde, was das Spiel an sich angeht, eigentlich der beste Borusse war. Er hat immer wieder nachgesetzt, immer wieder Bälle geholt, Bälle verteidigt auch, Bälle erobert und hat halt, genau, du hast es gesagt, vorgelebt, wie es eben sein muss. Der Philipp Sander ist, was das angeht, noch ein Stück weit weg, das muss man ganz klar sagen. Also Rocco Reitz ist jetzt wieder im Grunde da angekommen, wo er in der vergangenen Saison war, als er wirklich Everybody's Darling geworden ist hier. Er hat wieder dieses Gefühl für das Spiel entwickelt. Zwischenzeitlich hatte man ja mal so ein bisschen den Gedanken, er will zu viel, hat vielleicht dann auch dieser Zweikampf mit Sander dazu beigetragen, aber vielleicht hat er auch dazu beigetragen, dass sich Rocco Reitz nochmal anders fokussiert hat, dass er sich wieder richtig fokussiert hat, ist ja unheimlich viel auf ihn eingeprallt, geprasselt, am Ende sogar noch bei der Nationalmannschaft gefühlt, fast noch bei der Europameisterschaft dabei. All diese Dinge, dann diese starke Saison, er war einer der wenigen Gewinner in dieser Saison, im Grunde der vieles getragen hat. Naja, und klar, da war der Anfang der Saison für ihn ein bisschen schwieriger, hat sich aber freigeschwommen und darum sage ich, dass gerade das Spiel gegen Bremen war für Rocco Reitz enorm wichtig. Und ich glaube auch, dass Gerardo Seoane, der Trainer, gut daran beraten wäre, Rocco Reitz drin zu lassen. Und eigentlich ist er ja auch ein Spieler, der prädestiniert ist für einen Gegner wie RB Leipzig, der nächste ist.
Ja. Genau, das werden wir gleich dann beim Aufstellungstipp nochmal vertiefen, aber da können wir sozusagen schon mal einen Haken hintermachen auf einer Position auf der Doppel-6, dass da Rocco Reitz eigentlich gesetzt ist und du hast es gerade gesagt mit dem zu viel wollen, so würde ich das auch eigentlich, wenn man das jetzt dann die Großbogen schlägt, bei der Nationalmannschaft zu sehen, da muss er jetzt auch nicht im November oder im März dabei sein, sondern vielleicht ist er auch da einer, der behutsam aufgebaut werden muss, der jetzt ja auch schon starke Leistungen in der U21 gezeigt hat, der dann nächstes Jahr da vielleicht zur EM fährt und dann ein Jahr lang richtig angreifen kann mit Blick auf die WM 2026, dann wäre er 24 Jahre alt und also da ihm zuletzt viel gelungen ist und überhaupt ist das bestimmt auch ein nicht so unrealistisches Ziel und ja, also wer allein schon mal dabei war, der hat da den Fuß in der Tür und Julian Nagelsmann wird das auch registrieren. Aber das tägliche Geschäft ist da eben entscheidend. Das hat man bei Tim Kleindienst gesehen, bei dem wir uns, glaube ich, einig sind, wenn da jetzt die Nominierungen kommen, weiß ich gar nicht, Donnerstag oder Freitag, dass der nicht nur dabei ist, sondern dass der eigentlich auch sogar in der Startelf gesetzt sein wird in den nächsten Spielen.
Ja, also der Kerl ist wirklich ein Phänomen, muss ich mal sagen. Man merkt ja in manchen Szenen, und das hat er aber auch gleich am ersten Tag, glaube ich, als er hier in Gladbach auf dem Trainingsplatz stand, zugegeben, er ist kein begnadeter Fußballer. Aber das muss ja auch nicht sein, weil er einfach jemand ist, der mit seiner Präsenz, mit seinem Einsatzwillen, mit seinem allen möglichen Dingen, die er da auf den Platz bringt und auch mit dieser Wucht, die er nach vorne entwickeln kann. Das ist ja immer wieder unglaublich, wie er seinen wirklich großen Körper, seinen langen Körper in Laufduellen mit vielleicht auch schnelleren Gegenspielern immer wirklich optimal zum Ball stellt. Er hat einfach ein sehr, sehr gutes Gespür für Situationen, für Räume, in denen es gefährlich werden kann für den Gegner. Und diese Präsenz, die ist etwas, was Gladbach halt wirklich über viele Jahre so vorne nicht hatte. Natürlich war da auch ein sehr großer und sehr sehr schneller Marcus Thuram, da war ein Brel Embolo, der auch seine Qualitäten hatte. Aber dieses wirklich, ja, man muss es, du hast mit dem Begriff Aura da schon das Richtige gebracht. Und das ist was Tim Kleindienst eben verkörpert. Und ich glaube, er ist wirklich auch, glaube ich, habe es letzte Woche mal geschrieben, so eine Mischung aus Stefan Effenberg als Cheffe und andererseits auch Ruhl Brauers als Kultspieler. Der ist einfach jemand, der dann auch die Fans anspricht. Einmal, weil er auch nach dem Spiel klar seine Meinung sagt und sich auch klar hinstellt, sowohl nach Niederlagen als auch jetzt nach Siegen auch die richtigen Worte findet, auch emotionale Worte findet, auch eine ganz wichtige Geschichte. Naja, und insgesamt ist das einfach, ja, Gladbach und Kleindienst ein sehr gutes Match für ihn. Er ist weitergekommen, die Gladbacher profitieren von ihm und ist auch schön für den Club, dass da wieder so ein Spieler da ist, für die Fans, an dem man sich auch festhalten kann, aber auch für die Mannschaft. Er geht halt voran.
Ja, und er schafft einen gar nicht so leichten Spagat, wenn du neu reinkommst in einen Verein, der jetzt nicht so stabil ist, der schwankt zwischen Krise und zarten Pflänzchen der Hoffnung. Ja, dann auch diese Präsenz zu haben, dann auch, wie du gesagt hast, sowohl nach Niederlagen als auch nach Siegen sich dahin zu stellen. Aber nicht den Eindruck zu vermitteln, na, mit dem, was da jetzt in den letzten 1, 2, 3 Jahren war, habe ich ja gar nichts zu tun. So, ich bin jetzt hier neu und das interessiert mich nicht. Sondern er hat auch dafür schon ein feines Gespür entwickelt, auch für die Erwartungen der Fans über das, was das letzte Jahr mit Gladbach gemacht hat, dieses wenige Spiele gewinnen und dann auch noch in den Abstiegskampf rutschen. Also ich glaube, er bringt da auch eine sehr große Empathie mit und ist damit eigentlich jetzt schon, also du hast den größten Werbeträger genannt letzte Woche, das ist er auf jeden Fall. Und er ist aber auch eigentlich so eine Art Schattenkapitän durch seine mediale Präsenz, durch das, was er auch auf dem Platz, in der Kabine verkörpert, also wirklich rundum. Da kann Gladbach wirklich einfach nur auf Holz klopfen, dass der Junge auch weiter gesund bleibt. Ist er ja auch wirklich gewesen, stabil die letzten Jahre, aber das, denke ich, wäre jetzt ein Ausfall, der Borussia am härtesten treffen würde von allen.
Ja, definitiv. Und was ich mir halt wünschen würde, ist, dass der ein oder andere sich da wirklich mal ein großes Beispiel dran nimmt. Kevin Stöger versucht immer viel. Er hat im Moment eine etwas unglückliche Phase. Seine Ideen führen manchmal dann zu Ballverlusten. Hat aber jetzt auch ein Tor geschossen. Das sei auch nochmal klar erwähnt. Stand da richtig und hat den Ball dann fein in der kurzen Ecke reingelegt. Ja, die Freude hielt sich so über sein Tor in Grenzen, weil ich glaube, er ist so natürlich nicht zufrieden damit, dass er im Moment nur von der Bank auskommt. Aber wenn er von der Bank auskommt, dann bringt er was. Hat ja schon in Mainz beim 1:1 da mit vielen Aktionen Richtung Tor geglänzt. Jetzt hat er sein Tor gemacht. Vielleicht auch das etwas, was ihm gut tut. Wir werden ja gleich über die Aufstellung für Leipzig sprechen. Da wird er mit Sicherheit auch eine Rolle spielen. Aber wie gesagt, für ihn ganz wichtig, glaube ich, auch dieses Tor, das erste für Borussia Mönchengladbach, und könnte ihm sehr, sehr weit nach vorne helfen. Finde aber auch, dass ein Julian Weigl sich wirklich am Kleindienst da, er ist ja auch hierher gekommen mit dem Anspruch aus Lissabon, mit dem Anspruch, wirklich diese Führungsaufgaben zu übernehmen. Er ist ein ganz anderer Typ als Kleindienst, das ist auch klar. Ich meine, bei dem ist halt alles, auch dieses Auto, dieses gesamte Auftreten, das ist halt authentisch. Der ist halt so, wie er ist. Und bei Weigl, der ist ein ruhigerer Typ, aber er müsste, finde ich, einfach noch mehr Präsenz im Spiel dann einfach. Er ist ein Spieler, der, wenn er führen kann, soll und will, das sicherlich dann macht, wenn er einfach auch das Spiel mit dominiert. Da müsste er noch viel mehr an der Seite von dann Rocco Reitz dann auch auftreten. Und da würde ich mir an der Stelle wünschen, dass noch mehr kommt. Auch ein Ko Itakura muss da definitiv noch nachlegen, muss auch noch präsenter werden. Er ist ja nun mal der Abwehrchef. Und da kann man nur sagen, Kleindienst, mach ein Seminar, wie führe ich eine Mannschaft? Und der eine oder andere darf sich gerne mal reinsetzen.
Ja, und eine Honorable Mention, wie das dann immer heißt bei so Award-Verleihungen, sicherlich auch für Franck Honorat, der auch mit seiner Persönlichkeit führen kann. Ganz bestimmt ist ja ein sehr positiver Typ, ohne jetzt aber, sage ich mal so, über die überdrehte Schiene zu kommen, ein seriös positiver Typ, der Mannschaft sehr, sehr gut bekommt, dessen Spiel an schlechten Tagen sicherlich zu eindimensional ist, der dann auch defensiv seine Mängel hat, aber einfach, also alleine aufgrund seiner Flankenfähigkeiten, wenn man jetzt sich die beiden Flanken ansieht, die er in Mainz geschlagen hat, auf Kleindienst und jetzt auf Kleindienst, aber dann im Prinzip aufs Hinterteil oder Oberschenkel von Marco Friedl, das war schon richtig gut und er will eigentlich auch das 4-0 machen, aber Kevin Stöger wollte es wahrscheinlich noch etwas mehr und hat sich durchgesetzt am ersten Pfosten gegen seinen Mitspieler, also da wären beide einschussbereit gewesen, aber das ist ja auch gut, also ich meine, Strafraumbesetzung, die fehlende ist allzu oft ein Thema bei Borussia. Und dass wir das Tor einmal noch komplett abräumen, natürlich super Pass von Rocco Reitz in die Tiefe, wo dem Kleindienst ebenso gut startet, perfektes Timing, kein Abseits und dann den Ball eben in die Mitte bringt. Damit war das Spiel durch, 4-0, also endgültig durch. Wahrscheinlich war es das sogar schon zur Pause, aber man weiß ja nie. Und dann gab es nur das, was es immer geben muss bei Borussia, auch wenn sie deutlich gewinnt, kriegt sie ein Gegentor und das wird erzielt durch einen Spieler, der sein erstes Bundesligator erzielt, Keke Topp.
Ja, top für ihn. Moritz Nikolas hat sich extrem geärgert, hat das auch nach dem Spiel dann im Interview gesagt. Und ja, das war dann die einzige Szene, in der man Marvin Friedrich was ankreiden muss, denn er hat den Top aus den Augen verloren, ganz klar. Er war bei ihm und Top hat sich dann in seinem Rücken weggestohlen und stand dann völlig frei. An dem Tag sage ich dann verzeihlich, weil Marvin Friedrich vorher wirklich sehr, sehr viel weggeblockt hat, gute Bälle abgelaufen hat, sehr zuverlässig war und auch klar gespielt hat. Einfach dann, wenn es gebrannt hat, den Ball einfach mal ins Aus gespielt. Und er hat, sagt die Statistik, 13 lange Bälle gespielt. Das ist ja das neue Stilmittel, das die Gladbacher immer wieder, manchmal vielleicht ein bisschen zu viel, aber mindestens mal einbringen, eben mit langen Bällen zu arbeiten und zu versuchen, über Tim Kleindienst und zweite Bälle dann eben schnell nach vorn zu kommen. Finde ich, war jetzt heute, was heißt heute, war gegen Bremen am Sonntag schon deutlich ausgeklügelter ausgesehen als noch vorher gegen Mainz, als das eine oder andere schon wie so ein ungewollter Befreiungsschlag wirkt, aber jetzt schon als Stilmittel erkennbar. Man sollte es als Gladbach natürlich nicht übertreiben. Nach wie vor ist das gepflegte Spiel nach vorne, das schnelle gepflegte Spiel nach vorne sicherlich typisch für Borussia Mönchengladbach. Aber, Yannick, wir haben ja oft drüber gesprochen, ein bisschen Flexibilität tut gut, um einfach nicht so ausrechenbar zu sein. Und da hat man eben sich das jetzt mit auserkoren und Friedrich, wie gesagt, da mit den langen Bällen operiert. Ich bin gespannt, was passiert, wenn Nico Elvedi wieder fit ist. Er hat natürlich Geschwindigkeitsvorteile, das ist klar. Aber, und das hat Gerard de Söhne auch gesagt, was die Gladbacher geschafft haben, sie haben zusammen die Dinge getan, sowohl vorne als auch hinten. Zusammenhalt mit dem Ball und gegen den Ball, hat er gesagt. Und ich glaube, das war ein ganz wichtiger Faktor. Der Trainer wollte deswegen auch gar nicht unbedingt einzelne Spieler hervorheben. Aber ich glaube, das war entscheidend, denn das fehlte in Frankfurt.
Ja, da haben sie nicht zusammengehalten, sondern den Ball gehalten im Prinzip, aber auch in entscheidenden Momenten mal verloren, wie vor dem 0-1. Und ja, das ist natürlich jetzt dann auch die Evolutionsstufe, die es noch geben muss. Das war jetzt gar nicht jetzt primär wegen der Bremer Fehler, sondern auch so aufgrund der Konstellation des Spiels, wie dann beide agiert haben. Sicherlich eine, die dieser Mannschaft besser gepasst hat. Jetzt wird es auch irgendein Spiel geben, in dem man wieder 65-60% Ballbesitz hat, in dem man den Ball zirkulieren lässt rund um den Strafraum und dann auch Torgefahr erzeugen muss. Nicht nur mit der Brechstange, sondern vielleicht auch mal durch eine ausgeklügelte Kombination, durch ein Überladen der Seite, durch dann auch gute Strafraumbesetzung bei Flanken. Ich meine, wenn wirklich der Raum groß ist, dann reicht ja auch manchmal, wenn einer im Strafraum ist. Aber wenn dann da viele Beine und Köpfe im Strafraum sind, dann muss man eben schauen, dass viele davon auch ein Trikot von Borussia Mönchengladbach tragen. Wird wahrscheinlich jetzt nicht die Aufgabe in Leipzig sein, aber eben dann in Spielen danach. Ja, und das ist etwas, worauf man aufbauen muss. Ja, und Carsten, jetzt ist es so, Borussia Mönchengladbach hat ausgeglichen nach Siegen, hat viermal verloren, ist Neunter, hat ein leicht positives Torverhältnis und ja, eigentlich würde man ja sagen, ist es genau das, was man A wollte, was man auch erwarten kann von der Mannschaft. Trotzdem kann man ja nicht beiseite schieben, dass natürlich vor allen Dingen vor dem Spiel echt wieder auch die Stimmung sehr schlecht war, nach dem Pokalspiel, da wurden dann auch zum ersten Mal in dieser Saison die Spieler an den Zaun befördert von den Fans. Da wurde auf die Spieler eingeredet. Das war ein Dialog, sagte Julian Weigel. Also kein Monolog von Fanseite, sondern man hat sich da auch einfach ausgetauscht und war, glaube ich, auch auf einem Nenner. So kann man das sagen. Also es war jetzt einfach keine blanke Standpauke. Es gab dann wieder die Pfiffe vor dem Anpfiff, vor allen Dingen gegen Gerardo Seoane. Und ja, wenn man den so erlebt hat nach dem Spiel, war jetzt nicht gelöst. Ich weiß nicht, du warst ja dann auch da und hast ihn auch auf der PK erlebt. Ich habe das The Zone-Interview gesehen und die PK natürlich auch gehört. Ja, wie ist das einzuordnen?
Ja, generell merkt man, glaube ich, und das war ja auch absehbar. Deswegen gab es ja auch die Debatten, ob man mit einem Trainer, der nach so einer Saison in die neue Saison geht. Es war absehbar, dass das Ganze hier nicht einfach so bei Null wieder anfängt, sondern dass man da schon aus dem zumindest leichten Negativbereich kommt und dass Rückschläge. Und wir haben das eben in unserem Fohlenfutter-Team noch auch mit Tanner Gobrecht und Thomas Gruhlke dann zusammen auch mal durchgesprochen, dass natürlich diese Rückschläge, die es dann gibt, Wir sprechen über das Spiel in Augsburg und wir sprechen natürlich über das Pokalaus in Frankfurt, das ja durch die rote Karte einfach eine andere Dimension bekommen hat. Sprechen natürlich auch über eine erste Halbzeit in Mainz, über diese Dinge, dass eben da Rückschläge oder, nein, Rückfälle würde ich es nennen. Rückschläge sind ja dann Ergebnisse, die nicht passen, aber Rückfälle, und das ist, glaube ich, das Problem, dass Dinge passieren, die man über Jahre bei Borussia Mönchengladbach gesehen hat, die Gerardo Seoane natürlich abstellen will und dass sich eben aus dieser ganzen Gemengelage heraus ergibt, dass die Gladbacher, die Fans einfach andere Dinge erwarten, dass man mehr Entwicklung, du hast eben gesagt Evolution, auch zu dem Zeitpunkt jetzt schon erwartet. Und ich glaube, da ist einfach, Roland Wirkus hat ja nach dem Spiel über Erwartungen an Champions League und so weiter gesprochen, das ist natürlich sehr hoch gegriffen. Ich glaube einfach, dass die Erwartung, dass Gladbach mehr Vertrauen wieder bei den Fans erwirkt, der Trainer, die Mannschaft, dass man einfach nicht mehr in die Spiele reingeht und heute so und morgen so und eine Halbzeit hier und andere Halbzeit da. Und das sind, glaube ich, die Probleme, die immer noch mitschwingen, die sich über Jahre aufgebaut haben. Natürlich auch vor dem Hintergrund der tollen Jahre unter Favre, unter Schubert, unter Rose, wo man in der Champions League spielte als Gladbach. All diese Dinge mischen sich da natürlich zusammen. Und Gerardo Seoane, ja, ich glaube, er ist schon ein spezieller Typ. Er ist halt Schweizer, er ist halt Gerardo Seoane, er ist halt keiner, der jetzt aus sich herausgeht, der aus dem Anzug fliegt bei Niederlagen oder auch bei Siegen. Er ist sehr sachlich, sehr sehr, sehr gefasst immer. Und das kann man ihm natürlich auch negativ auslegen. Ich sehe es nicht ganz so negativ, sondern ja. Er weiß, dass die Pfiffe da sind. Es ärgert ihn auch und es nagt auch an ihm. Und wahrscheinlich führt das bei ihm dann dazu, dass man dann einfach ein bisschen diese Dinge dann ausschaltet. Die Frage ist, klar, hätte man sagen können, Leute, ja, ich weiß, alles gut. Er hat es vor dem Spiel gesagt, wenn man in Frankfurt im Pokal in Überzahl ausscheidet, kann man alles verstehen, jede Kritik, jeden Pfiff. Wir hatten ihn da ja auch schon auf die Heidenheim-Pfiffe angesprochen und er sagt, klar, die Leute sind nicht zufrieden und das wollen wir ändern. Gegen Bremen, finde ich, das war dann schon was sich ein bisschen geändert hat. Es war ein schönes Fußballspiel.
Ich finde, es täte ihm aber gut, also er muss jetzt, wie gesagt, nicht sich mit Jürgen Klopp Pöhlerkappe an die Seite stellen und da irgendwie wie
Vulkan ausbrechen. Ich stelle mir das gerade vor dir, die Pöhlerkappe beim COA. Also,
wie Und dann, weißt du noch, die Zähnefletschen vom vierten Offiziellen stehen, darum geht's ja gar nicht. Das ist ja Emotionspopulismus. Aber einfach auch mal auf authentische Weise so ein bisschen Einblicke in seine Gefühlswelt geben. Ich meine, es ist nun mal Fußball und es ist Sport und das ist jetzt nicht Unternehmensberatung, sondern es ist halt emotional. Und da manchmal auch so ein bisschen vielleicht noch kämpferischer wirken, jetzt gar nicht sagen, ich kämpfe um meinen Job oder was auch immer, so, aber so dieses Gefühl zu haben, was denn so in ihm vorgeht, so. Und Roland Wirkus sagt dann bei The Zone, dass er ihn vor allen Dingen als akribischen Arbeiter, als Analysten schätzt, als einen, der die Sachen versachlicht und nüchtern sieht, aber man kann es auch halt zu sehr versachlichen. Die Ebene, also das als Grundlage, ist sicherlich gut, aber manchmal so ein paar Zutaten, ne, an Emotionen, an Einblicken in die Seelenwelt, wie auch immer, also einfach auch mal, dann ist es doch wieder vielleicht Populismus, so plump so ein paar Tasten da drücken bei den Fans und damit auch Sympathien gewinnen. Das täte ihm sicherlich gut und würde seinen Rückhalt auch stärken. So ist es zu oft, also ich meine jetzt, so wie er das Interview geführt hat bei The Zone, hätte man meinen können, Gladbach hätte verloren. Ich habe auch schon Interviews nach Niederlagen gesehen, wo ich dachte, also der hat nicht, dass er das jetzt schönreden wollte, aber da wirkte er jetzt auch nicht angefasst irgendwie oder so. Also manchmal ist es zu viel vom Gleichen. Es können gern ein paar mehr Spitzen, Höhen und Tiefen rein in seine Gefühlswelt. Und was Roland Wirkus anbetraf, ich glaube, da müssen wir kurz ein bisschen die Situation schildern, wie das zustande kam. Also Roland Wirkus kam in die Mixed Zone, hat angefangen, hat ganz normal über das Spiel gesprochen, musste dann aber weg zum The Zone-Interview. Die haben ja dann Vorrecht und dürfen zuerst die TV-Interviews führen, dann kam er zurück und dann war es eigentlich eine der letzten Fragen, als ein Kollege ihn darauf angesprochen hat, auf die Stimmung, dass die natürlich jetzt trotzdem nicht gut ist und so weiter. Und dann sagt er diesen Satz, die Erwartungshaltung ist so, dass wir eigentlich Champions League spielen müssen, so nehme ich das wahr. Und dann war man jetzt ein bisschen ungläubig, also Champions League, ich glaube, Leute erwarten viel, aber jetzt nicht die Champions League. Und das fand ich jetzt an der Stelle schon irgendwie unglücklich, weil es wieder so aufzeigt, dass eine gewisse Wahrnehmungsdiskrepanz da ist zwischen Verein, Vereinsführung, den Fans, auch uns vielleicht, dass man immer denkt, ja, also, nee, das ist doch jetzt gar nicht die Erwartungshaltung. Ich glaube, die Erwartungshaltung ist genau das, was Borussia jetzt tabellarisch zeigt und das gerne ohne so krasse Rückfälle und irgendwie, ja, auch ohne tabellarische Rückfälle. Mehr, glaube ich, erwartet niemand und niemand sieht da irgendwie eine Champions-League-Mannschaft, ganz davon zu schweigen, dass ja jetzt auch immer noch sogar ein paar mehr Spieler aus dieser Zeit da sind.
Ja, man muss ja auch immer aufpassen, die Dinge nicht allzu hoch zu hängen. Also es ist natürlich nach dem Spiel die Situation und Roland Wirkus ist, das hat er auch nie bestritten, im Gegensatz zu Seoane, ja jemand, dem dann irgendwo auch das Herz auf der Zunge liegt. Das nur am Rande. Natürlich ist die Erwartungshaltung der Fans nicht die Champions League und auch aber die Erwartungen an den Verein sind natürlich schon andere. Da kann man jetzt nicht mehr kommen mit Lucien Favre. Wir wissen, wo wir herkommen. Borussia Mönchengladbach kommt eben nicht aus 15 Jahren Angst und Schrecken, sondern sie kommt eben auch aus 10 Jahren oben mit dabei zu sein, aus der Hoffnung vielleicht sogar sich oben etablieren zu können. Aber sie kommt auch aus den letzten Jahren, die eben mit einem Trend nach unten verbunden sind. Und ich glaube, dieses nicht Fisch, nicht Fleisch sein, was ja die Leute dann wirklich anpackt und die Leute dann auch unzufrieden macht und zu Recht auch unzufrieden macht, weil eben Borussia Mönchengladbach immer noch auch Borussia Mönchengladbach ist. Das darf man eben auch nicht vergessen. Und ich finde auch immer noch eine Mannschaft hat, die, und da bleibe ich auch dabei, die diese Einstelligkeit, die ja das Ziel ist, die im Moment auch erreicht ist, ja auch schaffen kann. Aber klar, die Champions League, da reden wir über ganz andere Dimensionen. Und ich glaube auch, dass Roland Wirkus, wenn er sich das heute, dann würde er wahrscheinlich dieses Wort Champions League nicht sagen, sondern es geht ja dann am Ende um den Europapokal. Und da sind wir bei Platz 8. Und da bleibe ich auch dabei. Auch das ist für diese Mannschaft keine Absurdität. Denn wir reden über Mannschaften wie Heidenheim oder Freiburg, die mit anderen Mitteln und Möglichkeiten auch unterwegs sind und die vor Gladbach gestanden haben in der vergangenen Saison. Und das sind die realistischen Ziele. Frankfurt ist ja inzwischen enteilt. Also da, das muss ich ja immer wieder sagen, wenn man da im Stadion sitzt, was für eine enorme Energie in diesem Stadion drin ist, was die da entwickelt haben, ist schon krass. Und das wieder hinzubekommen. Und natürlich ist Gerardo Seoane keiner, also ich glaube, der ist schon authentisch, der ist wirklich so, der ist halt wirklich jemand, der alles versachlichen will, ich gebe dir recht, mach einfach ab und zu mal die Tür auf, lass ein bisschen mal so, ne, so Vorhang beiseite und
hier mal eine Bäckerfaust, so
lass mal ein bisschen den Galizier raus, sage ich mal. er hat ja spanische Wurzeln und die sollten ja dann etwas emotionaler sein als die des schweizerischen Seoane. Und ja, ich glaube auch, dass man damit die Fans erreicht, aber wenn man dann so hört, wer als Alternative bei den Fans total gehypt wäre, ist ein Urs Fischer, das ist, glaube ich, dann auch genauso. Also ja, Seoane könnte, sollte vielleicht auch, aber ich glaube schon, dass er so, wie er da ist, auch authentisch ist. Und ja, vielleicht auch, wenn er jetzt einfach mal, er muss irgendwie es hinkriegen, das Vertrauen der Leute zu gewinnen. Und das wird er, man muss es ganz blöd sagen, wird er über Siege, weitere Siege. Wenn immer wieder diese Spiele wie gegen Bremen passieren und man merkt, ja, diese Mannschaft hat jetzt eine Handschrift, diese Mannschaft gewinnt jetzt die Spiele. Und wenn es einfach nur diese Siege sind, über die man dann auch zum Fußball kommt etc., du weißt selber, Yannick, am Ende ist Erfolg das nicht das Allheilmittel, aber etwas, was natürlich auch zusammenschweißt. Und Lucien Favre war jetzt auch keiner, der an der Seitenlinie gemacht und getan hat, aber er war natürlich jemand, der die Leute erreicht hat.
Ja, aber ich erinnere mich schon an Torjubel von Lucien Favre, wo man dann dachte, hey, was ist denn da los? Also muss gar nicht dieser Sprint zur Eckfahne in Leverkusen sein mit wehendem Jackett. Das nicht, aber also wie gesagt, ne, mal so vielleicht überhaupt mal so eine Faust einstreuen oder so. Es ist schon dann doch immer sehr
Wobei, ich erinnere mich an das Spiel gegen Union Berlin. Da fand ich ihn schon sehr emotional, den Seoane. Also na, für seine Verhältnisse. Er war kein, ne, kein Pöhler-Käppi auf, aber ich glaube, da hat man schon gemerkt, dass ihn das sehr befreit hat, das Ganze, dieses ja. Sieg.
Dieser ja, Sieg, das, ne, ist wie mit, ne, das ist wie auf dem Platz keine krassen Böcke machen und so weiter. Das ist dann ja auch in der Kommunikation und Außendarstellung so. Da einfach irgendwie nicht so Interpretationsspielraum lassen. Das gilt dann für Also er wirkt dann jetzt halt so, als wenn irgendwie, irgendwie alles in die Brüche gegangen sei. Und das ist bei Roland Wirkus, wenn er dieses Fass aufmacht mit der Erwartungshaltung, denkt man sich auch, er ist ihm denn also gar nicht bewusst, was das dann jetzt für Folgen hat, dass man jetzt darüber diskutiert. Klar, man redet natürlich primär über das Spiel, aber dann hat er ja auch sogar ungefragt noch das Fass aufgemacht mit der finanziellen Lage, mit den Transfers, dass er gesagt hat, wir wollten im Sommer was machen, konnten das nicht, weil ich mich solidarisch zum Club bekennen musste. Und wir waren ja eigentlich davon ausgegangen, dass schon, wenn Zeit gewesen wäre, mit dem Kone-Geld auch noch was hätte gemacht werden können. Das war ja auch so gesagt worden nach den ersten drei Transfers. Wenn was reinkommt, können wir noch was machen. Und das dann jetzt im Prinzip schon Wintertransfers komplett auszuschließen, verwundert einen dann doch so, dass man plötzlich wieder aufhorcht und denkt, ja, okay, man wusste jetzt, es ist nicht üppig Geld vorhanden, aber irgendwas sollte schon gehen und jetzt wird die Tür zugemacht bis nächsten Sommer. Also das ist einfach nicht sehr geschickt in der Situation, zumal es da auch gar keine Frage zu gab.
Ja, wie gesagt, ich glaube, die ganze Situation um Borussia Mönchengladbach herum ist ja schon etwas seltsam und dass eben in der Liga wirklich eine Tendenz zum Positiven da ist. Man hat jetzt auch die Gegentore reduziert. Man steht punktetechnisch eigentlich genau da, wo man hin will. Man kann sagen, dass man Spieler hat wie Tim Kleindienst. Wir haben gerade über ihn gesprochen, der wieder im Sportstudio gesessen hat, einen sehr sympathischen Auftritt gehabt hat, der in der Nationalmannschaft fast durchweg bei seinen Einsätzen immer wieder den Namen Kleindienst erwähnt wurde. All diese Dinge sind ja positiv, die Vertragsverlängerung mit Robin Hack in einer Situation, die nicht einfach ist für den Club. Das sind ja alles Dinge, die nach vorne gehen. Und zugleich herrscht ja gerade nach dem Pokal aus in Frankfurt, war die Stimmung ja eher so, als wenn gerade der VfL Bochum schon 3 Punkte mit nur einem Punkt vor Gladbach stehen würde. Also es ist schon eine sehr schwierige Gemengelage und da wird natürlich, wie gesagt, jedes Wort dann auch, bekommt dann sehr viel Gewicht. Das bedeutet, dass man einerseits natürlich auf jedes Wort achten muss, was man sagt, dass man sich gut vorbereiten muss, andererseits aber natürlich auch die Ohren gespitzt sind, was die Protagonisten sagen und da ist Johanne und Wirkus bei vielen Fans eben auch tatsächlich unter Beobachtung sind, dann schaut man natürlich auch genau da drauf. Also es wäre dem Club zu wünschen. Ich meine, wir beobachten das, wir kommentieren das, wir begleiten das. Aber es wäre dem Club zu wünschen, dass er einfach über Erfolge, und dazu gehört für mich auch, dass Gerardo Söhne einfach mal ein großes Ding dahin stellt. Von mir aus, wenn er jetzt sowas wäre, jetzt in Leipzig was zu holen, möglicherweise sogar zu gewinnen, dass ihm sowas gelingt mit seiner Mannschaft, so wie es, ich hatte es vor dem Spiel gemacht, Dino Topmöller in Frankfurt 5-1 gegen die Bayern, dann natürlich die Qualifikation für die Europa League, aber auch Werder Bremen, Sieg in München am Ende Platz 6 und Yannick, da sind wir, glaube ich, einer Meinung. Beide Trainer sind jetzt auch nicht gerade die Ausgeburt der Seitenlinientänzer, aber Erfolg
macht. Ja, aber Ole Werner ist natürlich wie von der quasi KI als Werder-Trainer generiert, möchte man meinen. Also es ist ja fast schon, klar, wenn er jetzt noch den Thomas Schaaf-Schneuzer sich stehen lässt.
Ne, aber am Ende,
ist ja einfach der Sohn von Thomas Schaaf.
Ja, genau, aber am Ende, da ist es halt so, dass man das dann, der ist ja auch, also emotional würde ich das jetzt auch nicht nennen, aber genau das ist es eben. Der sieht halt aus wie Werder Bremen. Und ich finde, ne, Gerardo Söhne, da ist Gladbach natürlich, der Niederrhein ist halt was anderes als das Bremer Land. Und ja, wie gesagt, man kann dran arbeiten. Ich glaube auch, dass Gerardo Söhne jemand ist, der das alles immer wieder nochmal durchspielt und versucht, sich zu verändern. Ich finde, dass er gerade auf dem Trainingsplatz schon ein paar Dinge verändert hat, auch was seine persönliche Präsenz angeht. Aber nochmal an der Stelle, es ist immer alles zu verbessern und ich glaube, dass vieles auch mit Siegen einhergehen wird, die dann kommen müssten, wie jetzt gegen Bremen, um Dinge dann auch vielleicht in der Summe zu vereinfachen.
Jetzt hat man ja schon am dritten Tag des Monats das abgehakt mit dem einen Sieg pro Monat. Also jetzt könnte man vielleicht sagen, sollte man es noch hinkriegen, bei 3 Gelegenheiten diesen Monat einfach nochmal zu gewinnen, um dann das erste Mal 2 Bundesligaspiele in einem Monat zu gewinnen unter Gerardo Söhne. Dann wäre man ja schon einen Schritt weiter und nicht einfach wieder, ja, also wir denken uns die Statistiken ja nicht aus. Natürlich ist das jetzt egal, wie viele man pro Monat gewinnt, wenn man immer, weiß ich nicht, also ne, genau 2 pro Monat wäre halt schon mega. wenn man da nicht drunter bleibt. Aber ja, dann kann man ja so Serien auch einfach mal beenden. Also ist ja, ne, dann hören wir auch auf. Also dann hat sich das. Genauso wie mit den 2 Siegen in Folge. Das ist jetzt wahrscheinlich diese Woche nicht das Riesenthema, weil es gegen Leipzig geht. Aber ja, dann halt auch einfach mal 2 in Folge gewinnen. Oder auch einfach mal in Augsburg gewinnen, wenn doch alle sagen, das klappt nicht für Borussia Mönchengladbach. Aber genau da einfach mal so eine gewisse Verlässlichkeit herstellen, nicht einfach in dem Sinne die Erwartungen erfüllen. Also ne, ich glaube, es ist eher fast das Problem, dass die Leute ja sogar teilweise zu wenig erwarten und sich im Fatalismus überbieten und dann aber noch bestätigt werden. Das sollte man vielleicht mal abstellen, dann wäre man schon auf einem besseren Weg.
Genau, das ist ja genau das Problem, dass dieses typisch Gladbach halt einfach so typisch ist, dass es schon archetypisch ist oder urtypisch und halt passiert. Und die Gladbach-Fans neigen ja schon so ein bisschen zu Fatalismus, gehört ja zur, ich sag's jetzt mal, zur Club-DNA, dass man einfach 5-1 gegen Real Madrid gewinnt und dann trotzdem 0-4 ausscheidet, dass man Meister werden kann und dann Pfosten umfällt, dass eine Blechdose einem 7-1, einen historischen 7-1 Sieg klaut. Und daraus ist ja auch so ein gewisses, Murphys Gesetz ist ja auch Gladbachs Gesetz in gewisser Weise. Wenn man schon in Frankfurt nicht zu verlieren hat, dann kommt eine rote Karte und spielt einem nicht in die Karten, sondern genau dagegen, weil man dann plötzlich merkt, oh mein Gott, nein, wir haben jetzt doch was zu verlieren. Und dann war es das plötzlich mit dem guten Spiel, was man bis dahin gemacht hat. Die ersten 15 Minuten bis zum Platzverweis, der ja auch erzwungen war von Lukas Ulrich mit seiner Aktion. Die waren ja völlig in Ordnung. Da hat Gladbach ja alles richtig gemacht und es wirkte so, als wenn sie in dieses Spiel gut reinkommen würden, kommt die rote Karte. Und schwuppdiwupp war das ganze Selbstvertrauen weg. Und dieses Selbstvertrauen.
Dann klingt es sinngemäß danach so, ja Mist, die rote Karte hat uns unser Matchplan kaputt gemacht.
Ja, so ungefähr. Ja, so. Das sind einfach die Dinge, wo dann natürlich nochmal alle Kritiker bestätigt werden und auch natürlich bestätigt werden, weil sie dann auch Recht bekommen. Das muss man ja sagen. Und ich glaube, genau das ist das Entscheidende. Einfach mal vielleicht auf jeden Fall auch so ein dickes Ding. Ich meine, Yannick, erinnere dich, damals Lucien Favre gewinnt 1-0 beim FC Bayern, so glücklich wie man nur gewinnen kann. Ter Stegen mit 1000 Händen und ein Befreiungsschlag zu Brauers wird eine Torvorlage und daraus erwächst dann plötzlich was. Und solche Siege, die sind dann einfach auch stilbildend. Bei Hütter, der hat zumindest in der kurzen Zeit den 5-0 Sensationssieg da gegen die Bayern hinterlassen. Auch eins von den größten Spielen aller Gladbacher Zeiten. Und genau sowas. Bremen war toll. Bremen hat Spaß gemacht. Und darauf aufzubauen, auf diesem Borussen-Fußball, und wenn du mit Alt-Borussen sprichst, genau das wollen die, sagen die halt. Es geht doch darum, dass Borussia in der Tendenz nach vorne spielt, dass man das Gefühl hat, es geht um Tore, es geht um Spaß am Fußball und du kannst kein Union Berlin oder sowas bei Gladbach verkaufen. Das würde auch nicht funktionieren, selbst im Erfolg. Aber das, was jetzt gegen Bremen da war, nach vorne spielen, Tore machen, die Leute gehen nach Hause und sagen, das hat Spaß gemacht, ohne dass da jetzt Dinge erwartet werden, dass das jedes Spiel geht. Aber natürlich auch immer das Gefühl, wenn es mal fußballerisch nicht läuft, dass wenigstens gekämpft wird.
Ja, das sollte eh die Basis sein, genau, das sollte man immer verlangen dürfen und genau, wenn der Ball dann im Spiel ist, dass nicht der Ball bekämpft wird, also wenn man ihn selber hat, sondern dann auch was damit angestellt wird, weil es ist ja immer noch Fußball und man hat dann eben auch ein paar Ansprüche. Die sind, das haben wir jetzt schon formuliert, in Leipzig, auch aufgrund der Historie dort, nicht so groß. RB Leipzig hat aber verloren in Dortmund beim Verein, wo man dachte, wo ist die Stimmung schlechter, Gladbach oder Dortmund. Beide haben gewonnen am Wochenende, Dortmund auch sehr verdient gegen Leipzig, die zuvor ja auch defensiv sehr, sehr gut standen. Ja, wie ehrfürchtig fährt man da jetzt hin? Also ich meine, ein Punkt in Leipzig ist ja schon immer ein Gewinn, weil selbst die gab es zuletzt eher selten. Vom großen Coup kann man träumen, aber also so weit würden wir auch gar nicht gehen, den zu erwarten.
Naja, also erstmal finde ich, sollte man schon erwarten, dass eine Mannschaft in ein Fußballspiel geht, um es zu gewinnen. So, das ist schon mal die Grundlage von allem. Das sagt ja auch Seoane, das sagt natürlich auch Marco Rose. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Marco Roses Aussage dann am Ende zutrifft, ist natürlich größer. Leipzig spielt eine starke Saison, gerade defensiv, lässt kaum Gegentore zu, hat, glaube ich, zu Hause ein Gegentor bekommen, hat aber noch nicht die großen Fußballfeste gefeiert. Und wenn man da jetzt, wir waren ja schon des Öfteren mal in Leipzig zugegen, auch zusammen, haben da ja auch tolle Spiele gesehen. Zwei tolle Unentschieden, dann Gladbach einmal in letzter Minute noch 2-3 verloren. Also man hat sich eigentlich als Gladbach in Leipzig schon oft gut verkauft. Und wenn man das hinbekommt, die Leipziger mit vielleicht dann auch einfachen Mitteln wie langen Bällen und vor allem natürlich konzentrierter Abwehrarbeit unter Druck zu setzen, dann wird man schon eine Chance haben. Und wichtig wäre halt, da jetzt nicht unterzugehen. Das ist halt, ja, im Grunde, und vielleicht sei den Gladbachern oder werden die Gladbacher hoffen, dass Leipzig auf keinen Fall eine frühe rote Karte kassiert.
Mal schauen, aber vielleicht dann könnte man ja zumindest auch mal zeigen, dass man auch gelernt hat und da dann Fortschritte untermauern. Aber das ist jetzt nichts, worauf wir zählen würden. Und genau, den Aufstellungstipp, den wir jetzt formulieren, den machen wir auch nicht für Leipzig, sondern für Borussia, aber auf jeden Fall mit 11 Spielern.
Aufstellungstipp.
Ja, und der erste, den wir nennen, ist seit Wochen derselbe und wird es auch noch bleiben. Moritz Nikolas, jetzt schon wieder, ganze Weile im Tor und auch mindestens noch im letzten Spiel vor der Länderspielpause.
Ja, und ich finde, dass natürlich dieses Spiel gegen Bremen, fand ich, war mit Sicherheit eins seiner besten, wenn nicht sogar das Beste, richtig gut und sicher gehalten, aber auch wichtige Paraden gezeigt. In einer Phase, in der, wenn jetzt ein frühes Gegentor fällt, ich sagte es eben zwischen 47 und 59, wenn da ein Gegentor fällt, vielleicht sogar ein zweites, dann möchte ich das Spiel nicht mehr sehen aus Gladbacher Sicht. Also da wird dann natürlich der Kopf auch arbeiten. Von daher ein ganz wichtiger Spieler in dem Spiel. Einer, der auch Punkte dann natürlich sammelt, wenn es um den Vergleich mit Jonas Omlin geht, der natürlich als Kapitän und erfahrener Spieler und so weiter wahrscheinlich da noch im Vorteil ist. Aber Nikolas kommt immer mehr in der Bundesliga an und wächst dann ja auch als Typ. Das ist ja genau wie die gesamte Gladbacher Mannschaft. Mit solchen Spielen stellt man sich natürlich auch auf. Und dann Torwart ist klar, dann sind wir gleich in der Viererkette angekommen. Und da, wie gesagt, haben wir im Grunde dieselbe Situation mit Marvin Friedrich. Wenn Nico Elvedi wiederkommt, so eindeutig ist das kein Zwangswechsel, der dann stattfinden wird, weil Marvin Friedrich, du hast es ja auch gesagt, ordentlich gespielt hat. Und jetzt gegen Bremen fand ich wirklich zu den, zumindest sich die besten Noten in der Gladbacher Abwehr verdient hat und auch mit seiner Präsenz, Kopfball, Stärke, geblockte Schüsse und so weiter, einfach ganz wichtig war und gezeigt hat, so eine Lust am Verteidigen mit Nikolas zusammen insbesondere auf den Platz gebracht. Und das wird ja in Leipzig entscheidend sein. Von daher Friedrich und drumherum. Ja, jetzt ist die Frage, das ist eine gute Frage. Leiner oder Skelly?
Ich glaube aber, so meinst du das. Ich glaube, aufgrund des Tempos und weil es ja dann auch immer diese eingerückten Varianten jetzt gibt mit Skelly, ist er da etwas vielseitiger noch und also hat das auch im Rahmen seiner Möglichkeiten jetzt ordentlich gemacht. Ich glaube, die Möglichkeiten werden mitunter überschätzt. Deswegen würde ich, um das ganz knapp zu machen, in der Viererkette einfach gar nichts verändern.
Da bleiben wir dabei, das sehe ich auch so. Also nochmal ganz viele Credits an Lukas Ulrich, der also mindestens, auch das haben wir eben schon im Fohlenfutter-Team durchgesprochen, mindestens mal den Konkurrenzkampf aber richtig entfacht hat auf der linken Seite, wenn Luca Netz zurückkommt. Wenn nicht sogar vielleicht gerade gefühlt, wenn Netz jetzt da wäre, der ist, der sogar die Nase vorn hat, weil also die defensive Arbeit von Ulrich gefällt mir sehr gut für so einen jungen Kerl. Da ist kaum mal ein falscher Laufweg zu sehen, da ist kaum mal ein falsches Positionieren zu sehen. Und nach vorne ist er echt aktiv. Also ich fand es jetzt beeindruckend, auch schon in Frankfurt.
Ja, Ole war sauber, zweimal jetzt. Hat die rote Karte ja auch rausgeholt. Gut, das kann man ihm ja fast schon vorwerfen, weil es ja nicht gut war für Borussia. Aber hatte da ja auch Abschlüsse. Und nee, also ich würde sagen, der darf bleiben erstmal. Und jetzt muss man ja, das ist wie bei Friedrich Elvedi auch sagen, Luca Netz ist jetzt ein paar Wochen raus. Da ist ja auch nicht so ganz klar mit dieser knöchernen Geschichte im Fuß, wann er jetzt dann wieder spielfähig ist. Also es ist kein Muskelfaserriss, Bänderriss, was auch immer. Und man kann das so richtig prognostizieren. Deswegen, ja, auf jeden Fall die Chance wieder für Lukas Ulrich. Da gehe ich eigentlich von aus. Und klar, Kuri Takura ist ja sozusagen einer der Last Man Standing da in der Defensive. Und ja, ich glaube, Carsten, die Doppel-Sechs können wir auch kurz machen, oder? Da haben wir uns ja eigentlich schon, also einerseits festgelegt und die andere Position, die ist ja nun eh in Stein gemeißelt.
So sieht's aus. Und da ist halt die Frage, was passiert, wenn Julian Weigel die fünfte gelbe Karte bekommt? Die steht ja im Raum.
Ich denke, da ist er gesperrt im Spiel.
Das so, genau das. Dann wird der Sander da seine Chance bekommen. Ja, Sander hat so ein bisschen am Boden verloren, das muss man sagen. Er ist ja ein Strukturspieler, einer der nicht diese Aggressivität und auch diese Emotionalität von Rocco Reitz reinbringt. Und das tut der Mannschaft einfach gut. Also Rocco Reitz ist ein ganz positiver Charakter und der ist auch eine Verbindung. Das ist ein bisschen wie bei Tim Kleindienst. Er ist ja nicht umsonst vergangene Saison der Darling von allen gewesen, auch ein Robin Hack, weil der auch diese Elemente mitbringt. Und von daher Doppel-Sechs, klar, jetzt Weigel und Rocco Reitz, keine Frage. Und ich erwarte einfach immer noch von Weigel ein bisschen mehr Präsenz, mehr Dominanz ins Spiel reinzubringen. Das muss er irgendwann mal hinbekommen. Er will diese Führungsaufgabe übernehmen. Er ist dann auch Kapitän. Und ja, da fehlt mir immer noch so das, wo ich sage, ja, das bringt der Kleindienst, bringt das mit. Und das könnte der Weigel dann auch. Gut, gucken wir nach vorne. Du darfst anfangen.
Ich wollte auch sagen, Philipp Sander zum ersten Mal gar nicht gespielt in dieser Saison. Jetzt gegen Bremen, mal schauen, wie das dann am Wochenende wird. Ja, und bei Weigel gebe ich dir recht. Aber dann ist vielleicht auch mal ein Projekt, dass man sagt, okay, man entwickelt jetzt mal diese Doppel-Sechs mit der Rollenverteilung. Wer macht welche Läufe, wer spielt welche Bälle, dass das jetzt auch mal ein bisschen wachsen kann. Die Dreierreihe wolltest du von mir hören. Die würde ich außen auf keinen Fall ändern, weil ich denke, also Robin Hack ist noch nicht so komplett drin, war jetzt aber umtriebig und auch auffällig gegen Bremen. Doch fehlen ihm halt die Scorerpunkte, aber ich sag mal so, da ist jetzt schon wahrscheinlich einfach dieser Effekt eingetreten, der zu befürchten war. Aus der Overperformance wird eine Underperformance und alles gleicht sich einigermaßen aus. Also da war jeder Schuss ein Treffer. Jetzt könnten es ein paar mehr Schüsse sein, dann trifft er vielleicht auch mal wieder, aber ich fand ihn trotzdem so ordentlich und er bringt so sehr das mit, was man in Leipzig braucht, dass ich ihn aufstellen würde. Franck Honorat sowieso, habe ich ja vorhin schon lobend erwähnt, jetzt auch mit 2 Toren und 3 Vorlagen schon, obwohl er ja ein paar Spiele verpasst hat. Ja, und dann die Stöger-Player-Frage. Das ist ein bisschen das, was Reitz und Sander war Anfang der Saison, ist jetzt Stöger-Player. Man muss bei Player immer ein bisschen befürchten, wenn es einmal gut war, dass es jetzt dann vielleicht in Leipzig nicht so gut wird. Andererseits hat er auch schon sehr viele Leipzig-Erfahrungen gesammelt. Ich schwanke es. Könnte auch so ein bisschen der Effekt sein, dass Kevin Stöger dann so richtig gallig ist und es beweisen will. Könnte auch daran resultieren, dass es dann vielleicht schief geht. Ich tue mich echt schwer. Sehe so ein bisschen 55-45 für Player.
Jo, da will ich jetzt mal mit was ganz anderem kommen. Du wirst staunen.
Florian Neuhaus.
Genau. Und zwar anstelle von Robin Hack. Also die Variante, die Frankfurt-Variante, die mit Neuhaus und Stöger, war ja von daher gar nicht so schlecht, weil es ja in Überzahl gut funktioniert hat. Da hat Gladbach ja Frankfurt gut bespielt. Und ich fand, dass Florian Neuhaus jetzt auch nach seiner Einwechslung er hatte ein paar Szenen, wo er richtig guten Speed auf den Platz gebracht hat. Er wird mit Sicherheit auch einer sein, der seinem Ex-Trainer Rose da ein bisschen was beweisen will. Er hat ja damals unter Rose, ist er ja quasi zum Sechser so ein bisschen umgeschult worden, hat da ja dann auch viele Spiele gemacht. Aber ich glaube, dass gerade dieses Zusammenspiel von Stöger und Neuhaus, also sind ja eigentlich die besten Fußballer mit Player zusammen, Player so ein bisschen im Moment in den Heimspielen deutlich stärker als auswärts, muss ich sagen, setzt viele Akzente zu Hause, hat auch unglaublich gut gearbeitet, finde ich. Er hat viele Bälle erobert, gewonnen, erlaufen. Ob dann die Kraft für Leipzig in so einem Spiel, wo es wirklich um absolute Intensität geht, ob da er der Richtige ist. Also ich würde das ganz gerne sehen, die Leipziger auch bespielen zu wollen, auch dieses Zeichen gleichzusetzen und deswegen mit Neuhaus und Stöger zwei wirklich spielstarke Leute auf dem Platz und das Flügelspiel dann tatsächlich. Robin Hack ist ja auch keiner, der ganz oft wirklich diese Wege geht, die Honorar geht. Er zieht auch oft in die Mitte. Neuhaus ja auch aus dieser etwas nach links gerückten Position heraus. Aber Honorar ganz einfach als Flügelspieler für mich unersetzbar bei Borussia im Moment, auch als positiver Typ. Du hast das eben gesagt, unterschreibe ich 1:1. Ich finde auch seine Art zu spielen positiv. Er ist immer im Spiel, er ist immer aktiv und immer gewillt, sich auch reinzuhängen und zu arbeiten. Und diese Mischung, die tut Gladbach gut. Und da bin ich diese Reihe hinter Tim Kleindienst, der ist ja wie so eine Statue eigentlich.
Qua
der steht
Aura,
da, genau.
Qua Aura gesetzt.
Der ist qua allem gesetzt. Und da kann man wirklich nur hoffen, dass dem nichts passiert. Aber selbst da hat man nicht das Gefühl, dass dem irgendwas was anhaben kann, glaube ich. Also gut, alles gut. Also das würde mich vorne, wäre das für mich eine sehr interessante Variante.
Würde man sich auf jeden Fall mal ansehen im Spiel, vielleicht mit nicht 60% Ballbesitz, was ja anzunehmen ist. Oder man probiert es doch einfach mal. Mal schauen. Also ja, in Leipzig ein bisschen wieder. Man scheint nur gewinnen zu können, aber dann sollte man es auch irgendwie schaffen, dass es nicht nur kein Rückschritt, sondern eben auch kein Rückfall wird. Also jetzt nicht plötzlich einfach mal hoch verlieren, so, was es ja auch noch nicht unbedingt gab, sondern ja, irgendwie die Erwartungen, die gar nicht so hoch sind, zu erfüllen. Das ist, klingt jetzt einfach und ist es. Ja, ich finde, eigentlich ist es einfach, also sollte zu schaffen sein, aber allzu oft hat es eben nicht geklappt.
Genau, und jetzt, was klappen wird, Yannick, wir werden tippen und ich überlasse dir auch da den Vortritt.
Ich denke, es wird knapp, aber es reicht nicht und RB Leipzig gewinnt 2:1.
Ja, also da jetzt auf den Sieg zu setzen, wäre schon extrem forsch, aber ich habe ja ein Lieblingsergebnis, was ich oft raushaue und jetzt gegen Bremen hatte ich tatsächlich vorher was für ein 4:2 gesagt und da fehlte dann ein Tor. Ich sag jetzt einfach mal, weil ich es auch schon zweimal dort gesehen habe, ein 2:2.
Da will ich jetzt wissen, führt Borussia zwischendurch oder liegt sie zurück?
Sie führt, sie liegt zurück und gleicht aus.
Okay. Von allem etwas.
Nach dem Motto, also ne, ich drehe jetzt hier nicht völlig durch und tue so, als wenn Borussia jetzt alles kann. Aber ja, die Leipziger haben jetzt einen Rückschlag erlitten und da muss man dann vielleicht auch ansetzen. Da muss man vielleicht auch versuchen, einfach mit diesem Ansatz auch mit den langen Bällen so eine Mannschaft mal zu überrumpeln, beziehungsweise dann eben auch mit den fußballerischen Elementen gepaart, die ich eben gesagt habe, mit Neuhaus, Stöger, wenn es dann Player ist, auch ein Player, dann dem Gegner einfach beizukommen. Und dann eben dieses, sagen wir mal, dieses Selbstvertrauen von einem Tim Kleindienst zu kollektivieren. So will ich es jetzt mal nennen.
Kleindienst kollektivieren.
Genau. Ja. Und das wäre, glaube ich, ein Ansatz, wo man dann auch letztlich dem Rose-Fußball beikommen kann. Aber klar, die Leipziger, die haben natürlich wirklich eine richtig gute Mannschaft.
Aber ich meine, die spielen Champions League unter der Woche, die stehen unter Druck, die spielen bei Celtic Glasgow. Also es gibt auch Konstellationen, wo man sagen kann, das war ja auch so ärgerlich in Frankfurt, die wirklich so viel mehr Spiele in den Beinen haben, die 2 Tage weniger Pause hatten, also die quasi in der gleichen Zeit noch ein ganzes Spiel mehr gemacht haben, die Borussia regenerieren konnte und dann wirken die eigentlich ausgeruhter.
Ja, wobei bei Frankfurt irgendwie, die können glaube ich auch 5 Spiele in 6 Tagen machen oder 6 Spiele in 5 Tagen, irgendwie die powern immer, keine Ahnung, aber gebe ich dir recht, einfach
ja, Leipzig, auswärts, genau. Wer weiß, mit einer negativen, positiven, wie auch immer Erfahrung, dann vielleicht auch mal, ja, dass man das auch mal sieht.
Ja, und dann sagst du Celtic, wir erinnern uns einfach an diesen wunderbaren Abend damals.
Du darfst nicht die Champions League
doch, erwarten. Die erwarte ich ja nicht, sondern jetzt schwelgt man doch in jüngeren Erinnerungen und nicht irgendwo, Hacki Wimmer hat die Woche noch Geburtstag mit 80, da ist man ja dann natürlich jetzt schon mal ein Glückwunsch, da ist man ja wieder in den ganz alten Zeiten, bei den ganz großen Borussen werden wir natürlich auch uns noch ein bisschen was zu merken lassen, aber dann, wie gesagt, dieser Abend in Celtic war einer, glaube ich, der schönsten von der gesamten Stimmung her, vom Soundtrack im Stadion, dann natürlich das You'll Never Walk Alone aus vielen tausend schottischen Kehlen, geschmettert, dann das Spiel der Gladbacher mit den Toren von Hahn und Stindl, da tatsächlich die schottischen Fans auf seine Seite zu bringen als Gladbach, den Applaus des Gegners zu bekommen, diese sportliche Fairness, die die Fans da gebracht haben. Also dann aber auch diese Stadt, die ich wirklich sehr genossen habe, die wirklich sehr, sehr interessant und sehr, sehr schön ist, dann das Umland. Also das war insgesamt, war das ein tolles Erlebnis für Borussia Mönchengladbach, vor allem natürlich auch sportlich, dieser Auswärtssieg. Und das wird kein leichtes Ding, aber auch für Leipzig werden. Und was Gladbach in Leipzig angeht, sind wir in der Gegenwart. Es geht darum, diesen Trend, das wirklich sind jetzt 7 Punkte aus den letzten Spielen, in die Länderspielpause zu gehen. Vielleicht noch mit diesem einen Pünktchen mehr, vielleicht noch mit mehr, aber Leipzig wirklich mal dran zu kriegen. Und ja, wir schauen. Wir schauen und ja. Viele Fans werden jetzt sitzen und sagen, ja, labert nur rum, es ist Borussia Mönchengladbach, gibt 0-4 und alles ist gut. Möglicherweise behalten sie recht und das wäre dann wiederum schlecht.
Ja gut, also ich denke mir jetzt auch, habe das ja gesagt mit dem Sieg im November, dass jetzt dann schon irgendwann der zweite kommen muss in 3 Versuchen und sie jetzt nicht meinen, okay, jetzt ist das Soll erfüllt und dann kommt man so durch, weil dann sitzen wir hier nach dem letzten Spiel im November, dem Freiburg-Spiel, und die Lage ist wahrscheinlich wieder wie vor Bremen und wie vor Heidenheim. Also aus diesem Kreislauf muss man sich jetzt einfach mal befreien. Ist erlaubt, ist nicht verboten, kann man machen.
So ist es. Und wir machen jetzt, glaube ich, jetzt haben wir tatsächlich aber wir eine Monster Überzeit. Das ist schon keine Nachspielzeit, sondern eine Überzeit. Wobei bei der Europameisterschaft, da war das ja gang und gäbe, dass eine Viertelstunde länger ging. Also von daher, sagen wir jetzt einen EM-Podcast, um mal ganz hoch wieder anzusetzen.
Einige Themeneinwechslungen und auch Tore zu besprechen. Genau. Also in dem Sinne hören wir uns dann nächste Woche nach dem Spiel in Leipzig und sind gespannt, in welcher Verfassung, also nicht unbedingt bei uns, sondern in welcher Borussia-Verfassung wir diskutieren. In dem Sinne, bis dahin.
Und ein sportverbundenes Vergnügen. Ciao.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de